Jenny Colgan, Happy Ever After, wo das Glück zu Hause ist. Aus dem Englischen von Sonja Hagemann, gelesen von Vanida Karun. Eine Osterwold-Audioproduktion, Hörbuch Hamburg Verlag, 2020. Kapitel 1. Das Problem an tollen Sachen ist, dass sie sich oft als schreckliche Ereignisse verkleiden. Es wäre doch schön, wenn uns bei jeder üblen Erfahrung jemand auf die Schulter tippen und erklären würde, keine Sorge, das ist es wirklich wert. Im Moment kommt es dir zwar furchtbar vor, aber ich verspreche dir, dass am Ende alles gut wird. Das wäre echt nützlich. Leider läuft das so aber nicht. Und deshalb quälen wir uns oft viel zu lange mit Dingen herum, die uns gar nicht glücklich machen. Oder wir geben viel zu schnell bei einer Sache auf, die am Ende vielleicht doch gelingen würde. Meistens kann man nur schwer unterscheiden, um welche der beiden Möglichkeiten es sich denn nun handelt. Das Leben vorwärts zu leben, ist manchmal wirklich nervig. Das ging zumindest Nina durch den Kopf. Nina Redmond, 29, mahnte sich selbst, bloß nicht in der Öffentlichkeit zu weinen. Falls du dir je gut zuzureden versucht hast, weißt du ja sicher, dass das meistens nicht gut klappt. Aber sie war hier schließlich bei der Arbeit, verdammt. An seinem Arbeitsplatz sollte man nicht heulen. Sie fragte sich, ob andere es vielleicht trotzdem taten. Dann überlegte sie, ob es womöglich sogar alle taten. Selbst Kathy Neeson mit ihren unbeweglichen, zu blonden Haaren, dem dünnen Mund und ihren Tabellenkalkulationen. Die stand in diesem Moment mit verschränkten Armen in einer Ecke und betrachtete mit finsterem Blick den Raum. Kathy hatte dem kleinen Team, dem Nina angehörte, gerade eine mit Fachjargon gespickte Rede über die allgemeinen Kürzungen gehalten. An Sparpolitik müsse man sich eben gewöhnen und Birmingham könne sich einfach nicht mehr all seine Büchereien leisten. Nein, dachte Nina jetzt. Vermutlich weinte Kathy eher nicht. In manchen Menschen steckte eben nicht eine einzige Träne. Nina dachte mit einem Kloß im Hals daran, dass sie doch bloß eine ganz kleine Bücherei waren. Am Dienstag und Donnerstag gab es dort vormittags eine Vorlesestunde für Kinder, am Mittwochnachmittag machten sie früh zu. Die Bücherei befand sich in einem etwas heruntergekommenen, altmodischen Gebäude mit schäbigem Linoleumfußboden, in dem es manchmal leicht muffig roch, das stimmte wohl. Und die große, tropfende Heizung brauchte morgens eine Weile, um in die Gänge zu kommen, woraufhin sie augenblicklich zu warm wurde. Das brachte Gerüche in Wallung, vor allem den ganz eigenen Mief vom alten Charlie Evans, der immer kam, um im Warmen ganz langsam den Morning Star von vorne bis hinten zu lesen. Nina fragte sich, wo die Charlie Evans dieser Welt denn nun hin sollten. Kathy Neeson erklärte, dass man das Büchereiangebot im Zentrum der Stadt bündeln wollte. Dort würde ein Hub intersensorischer Erfahrungen entstehen, was auch immer das sein mochte, mit multimedialem Erlebnisbereich und einem Café. Aber leider lag die Innenstadt für ihre Kunden mit Kinderwagen oder im fortgeschrittenen Alter mindestens 2 Busreisen zu weit entfernt. Das Grundstück des freundlichen, schäbigen kleinen Büchereigebäudes mit Giebeldach würde verkauft werden und es würden darauf Managerwohnungen entstehen, die für jemanden mit dem Gehalt eines Bibliothekars unerschwinglich wären. Nina Redmond, 29, war ein Bücherwurm mit langem, wirrem Haar, in Kastanienbraun und heller Haut mit ein paar Sommersprossen hier und da. Ihre Schüchternheit war derart ausgeprägt, dass sie oft in den unpassendsten Momenten rot wurde oder am liebsten in Tränen ausgebrochen wäre. Und nun hatte sie das Gefühl, dass man sie in eine Welt hinausschickte, in der ein rauer Wind wehte und wo sich auf einmal viele erwerbslose Bibliothekare zugleich auf dem Arbeitsmarkt tummelten. Also, beendete Kathy Neeson ihre Ansprache, Sie können quasi sofort damit anfangen, die Bücher zusammenzupacken. Bücher, sprach sie aus, als fände sie das Wort angesichts ihrer glänzenden Vision des neuen Multimedia-Angebots irgendwie geschmacklos. All diese schmuddeligen, sperrigen Dinger. Mit bangem Herzen und geröteten Augen schleppte sich Nina ins Hinterzimmer, wo die anderen zum Glück ähnlich mitgenommen aussahen. Ihre Kollegin Rita O'Leary hätte eigentlich schon vor gut 10 Jahren in den Ruhestand gehen sollen. In ihrem Alter konnte sie die Zahlen der Dewey-Dezimalklassifikation nicht mehr so gut lesen und sortierte die Bücher mehr oder weniger nach Gutdünken ein. Darüber hatten aber immer alle gern hinweggesehen, weil sie den Kunden gegenüber so herzlich war. Nun brach Rita in Tränen aus, und Nina konnte einen Moment ihre eigene Traurigkeit vergessen, als sie die ältere Kollegin tröstete. Viel zu schnell wurde ein Ausverkauf organisiert, bei dem die meisten der Leser ihre alten Lieblingsbücher aus der 10-Pence-Kiste durchblätterten und die schicken Neuanschaffungen links liegen ließen. Im Laufe der nächsten Tage sollten die Angestellten eigentlich die restlichen Bücher zusammenpacken und zur Zentralbibliothek schicken. Griffins normalerweise schon so mürrische Miene war dabei noch finsterer als sonst. Ninas Kollege trug einen langen, unangenehm dünnen Bart und zeigte sich den Menschen gegenüber herablassend, die seine literarischen Vorlieben nicht teilten. Da er nur wenig bekannte, längst vergriffene Romane aus den 1950ern über frustrierte junge Trinker in Fitzrovia mochte, hatte er häufig Gelegenheit, seine Attitüde zu perfektionieren. »Naja, wenigstens finden all die Bücher in der neuen großen Einrichtung in der Innenstadt ein schönes Zuhause«, sagte Nina zu ihm. Sie brachte es nicht einmal über sich, Medienzentrum zu sagen. Griffin schnaubte. »Hast du die Pläne denn nicht gesehen? Kaffee, Computer, DVDs, Pflanzen, Verwaltungsbüros und dann die Mitarbeiter, die Kosten-Nutzen-Analysen anfertigen und Arbeitslose schikanieren. Ach, entschuldige, Achtsamkeitsworkshops anbieten. Im ganzen verdammten Gebäude ist kein einziger Bereich für Bücher vorgesehen.« Er deutete auf die Dutzende von Kisten. »Die sind nur noch Müll. Wahrscheinlich werden die zu Straßenbelag verarbeitet.«
»Du hast heute Morgen aber keine besonders gute Laune, oder, Griffin?«
»Könnten Sie beide hier vielleicht ein bisschen Gas geben?« drängte nun eine hektisch hereinstürmende Kathy Neeson. Durch das winzige Budget hatten sie die Lieferwagen nur für einen einzigen Tag mieten können und würden ernsthafte Probleme bekommen, wenn sie nicht rechtzeitig alles einluden.
»Jawohl«,
zischte Griffin mit leiser Stimme militärisch, während Kathy mit ihrem stets unbeweglichen blonden Bob wieder nach draußen eilte.
»Gott, ich kann nicht fassen, wie bösartig diese Frau ist.«
Aber Nina hörte schon gar nicht mehr hin. Stattdessen betrachtete sie verzweifelt die Tausende von Büchern um sie herum, die mit ihren wunderschönen Covern und den optimistischen Klappentexten so hoffnungsfroh wirkten. Der Gedanke, dass auch nur ein einziges davon auf der Müllkippe landen könnte, brach ihr das Herz. Das waren doch schließlich Bücher. Für Nina war das so, als würde man ein Tierheim schließen. Und sie würden heute auf keinen Fall alles wegschaffen können, egal wie Kathy Neeson sich das vorstellte. Aus diesem Grund war Ninas Auto, ein Mini-Metro, bis oben hin mit Büchern vollgeladen, als sie 6 Stunden später vor der Haustür des kleinen Häuschens parkte, in dem sie mit ihrer Mitbewohnerin lebte.
»Auf keinen Fall«, versetzte Sorinda, als sie an die Tür kam und die Arme vor ihrem ziemlich beeindruckenden Busen verschränkte. Sie hatte eine grimmige Miene aufgesetzt, die sie von ihrer Mutter, einer Polizeikommissarin, geerbt hatte. Bei Nina wendete sie diesen Gesichtsausdruck oft an.
»Die kommen mir nicht ins Haus. Ausgeschlossen.«
»Es ist ja nur, ich meine, die sind schließlich in makellosem Zustand.«
»Darum geht es doch gar nicht«, wandte Sorinda ein. »Und schau mich jetzt nicht so an, als würde ich hier gerade Waisenkinder verstoßen.«
»Na ja, in gewisser Hinsicht«, sagte Nina und versuchte nicht allzu flehentlich zu gucken.
»Ich hab's dir schon mal gesagt, Nina, das halten die Balken im Haus nicht aus.«
Nina wohnte seit ihrem Umzug von Chester nach Edgbaston vor 4 Jahren zusammen mit Sorinda in einem winzigen Reihenhaus. Sie hatten einander vorher nicht gekannt und deshalb die wunderbare Gelegenheit gehabt, befreundete Mitbewohnerinnen zu werden, statt Freundinnen zu sein, die sich durchs Zusammenleben zerstreiten würden. Nina machte sich ständig Sorgen, dass Sorinda irgendwann einen festen Freund finden würde, der dann zu ihr ziehen wollte, oder dass sie sich gemeinsam etwas Neues suchen würden. Doch trotz ihrer vielen Verehrer war dies bislang nicht geschehen, was wirklich ein Segen war. Sorinda wies Nina gern darauf hin, dass sie ja nicht die Einzige war, der so etwas passieren könnte. Aber wegen Ninas lähmender Schüchternheit und ihres ziemlich einsamen Hobbys, des Lesens, waren sie sich ziemlich sicher, dass es wohl bei Sorinda als erstes soweit sein würde. Nina war immer die Stille gewesen, die im Hintergrund blieb und die Dinge durch die Linse ihrer geliebten Romane betrachtete. Nach einem weiteren unbehaglichen Abend im Kreise der unbeholfenen Freunde von Sorindas neuester Männerbekanntschaft dachte Nina, dass sie einfach noch nie jemandem wie den Helden aus ihren geliebten Büchern begegnet war. Einem Mr. Darcy oder Heathcliff oder vielleicht sogar einem Christian Grey, wenn ihr gerade der Sinn danach stand. Die aufgeregten jungen Männer mit feuchten Händen, bei denen ihr nie irgendetwas Witziges oder Geistreiches einfiel, konnten da einfach nicht mithalten. Sie marschierten nicht finster und wutentbrannt über Moor in Yorkshire. Sie schlugen keinen Tanz in der Brunnenhalle aus, obwohl sie doch in Wirklichkeit schon ihr Leben lang für die verschmähte Tanzpartnerin schwärmten. Sie betranken sich einfach nur wie Griffin bei der Weihnachtsfeier und versuchten dann mit einem Zungenkuss bei ihr durchzukommen, während sie die Beziehung zu ihrer Freundin als gar nicht so verbindlich hinstellten. Egal. Jetzt schäumte Sorinda jedenfalls vor Wut, und das Schlimmste an der Sache war, dass sie recht hatte. Für mehr Bücher war im Haus einfach kein Platz, weil schon überall welche standen und lagen. Im Eingangsbereich, auf der Treppe und in Ninas Zimmer, das bis in den letzten Winkel vollgestopft war. Auch im Wohnzimmer waren etliche säuberlich aufgereiht, ebenso auf der Toilette, nur für alle Fälle. Nina hatte in einer Krise immer gern Betty und ihre Schwestern in Reichweite. »Ich kann die doch nicht draußen in der Kälte lassen«, bettelte sie nun. »Nina, das ist bloß ein Haufen totes Holz und zum Teil mieft es ganz schön.« »Aber...« Sorindas Gesichtsausdruck blieb hart, als sie ihrer Mitbewohnerin streng in die Augen sah. »Nina, das reicht jetzt. Die Sache gerät gerade langsam außer Kontrolle. Und wenn ihr in der Bücherei noch eine ganze Woche mit Zusammenräumen beschäftigt seid, wird es nur noch schlimmer.« Zornentbrannt baute sich Sorinda im Vorgarten vor Nina auf. »Nein«, sagte sie wieder und wurde jetzt laut. »Dieses Mal lasse ich mich nicht erweichen.« Nina spürte, wie sie zu zittern begann. Sie standen kurz vor einer ernsthaften Auseinandersetzung, und sie konnte Streit und jegliche Art von Konfrontation einfach nicht ertragen, was Sorinda natürlich wusste. »Bitte«, sagte Nina wieder. Sorinda reckte die Hände in die Luft. »Gott, ich komme mir vor, als würde ich einen Welpen treten. Sag mal, um eine neue Arbeit hast du dich auch noch nicht bemüht, oder? Nein, du rollst dich einfach auf die Seite und stellst dich tot.« »Außerdem«, flüsterte Nina und fixierte die Gehwegplatten, als die Tür zufiel, »habe ich heute Morgen meinen Hausschlüssel vergessen. Ich glaube, wir haben uns ausgesperrt.« Sorinda starrte Nina wütend an. Nachdem ihr Kommissarinnengesicht seine Schuldigkeit getan hatte, brach sie aber in Gelächter aus. Dann schlenderten sie zu einem netten kleinen Pub an der nächsten Straßenecke, in dem es heute ausnahmsweise mal nicht proppenvoll war, und suchten sich einen gemütlichen Tisch. Sorinda bestellte eine Flasche Wein, die Nina misstrauisch beäugte. Wein war normalerweise kein gutes Zeichen und der Auslöser für ein »Was mit Nina nicht stimmt« Gespräch, das meistens nach dem zweiten Glas losging. Aber so ein Dasein wie ihres war doch in Ordnung, oder nicht? Es war schließlich okay, Bücher zu lieben und seine Arbeit zu mögen und sein Leben so zu führen. Ein nettes, gemütliches, kleines Leben mit einer Routine, das bislang niemanden gestört hatte. »Nein«, sagte Sorinda nach dem zweiten Glas und stellte es seufzend auf den Tisch. Nina richtete sich aufs Zuhören ein und setzte eine leidgeprüfte Miene auf. Sorinda arbeitete bei einer Importfirma für Schmuck im Büro, wo sie die Buchhaltung machte und die Diamantenhändler an der kurzen Leine hielt. Sie war großartig in ihrem Job und alle hatten Angst vor ihr. Sowohl ihr Händchen fürs Administrative als auch ihr geschickt eingefädeltes häufiges Fehlen waren legendär. »Es reicht einfach nicht, oder, Nins?« Nina konzentrierte sich auf ihr Glas und wünschte wirklich, nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen.
Was hat denn der Berufsberater gesagt?
Er hat gesagt, dass es nach den Kürzungen eben nicht mehr viele Stellen für Bibliothekare gibt. Man wird vor allem Ehrenamtliche einsetzen.
Surinder gab ein schnaubendes Geräusch von sich. Und wo sollst du hin?
Nina zuckte mit den Achseln. Im neuen Medienhub gibt es wahrscheinlich Stellen für Informationsvermittler, aber dafür müsste ich an einem Kurs für Teambuilding teilnehmen und mich dann neu bewerben.
An einem Kurs für Teambuilding?
Ja.
Du? Surinder lachte. Und hast du dich dafür angemeldet?
Nina schüttelte den Kopf.
Aber Griffin macht da mit.
Und dir wird wohl auch nichts anderes übrig bleiben.
Nina seufzte schwer.
Vermutlich nicht.
Du verlierst deine Stelle, Nina. Du wirst arbeitslos. Den ganzen Nachmittag herumzugammeln und Georgette Heyer zu lesen, wird daran auch nichts ändern, oder?
Nina schüttelte den Kopf.
Also reiß dich jetzt mal zusammen.
Wenn ich das mache, dürfen die Bücher dann ins Haus?
Nein.